Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ja, mein Name ist Helmut Schmid. Ich habe im Sommer des Jahres 2024 ein Buch veröffentlicht im Karl-May-Verlag. Werther trifft Winnetou über Goethe und Karl May. Es geht mir darum, anhand dieser beiden Autoren so ein bisschen eine Vermessung des großen, weiten, fast unübersichtlichen Feldes der Literatur vorzunehmen. Das heißt, ich stelle immer wieder Dinge nebeneinander, die, wie nicht anders zu erwarten sind, teilweise extrem gegensätzlich sind, teilweise aber doch auch eine erstaunliche Verwandtschaft aufweisen. Nicht, weil ich denke, dass Goethe und May Schriftsteller derselben Art oder desselben Typs sind, aber eben doch Teilhaber an diesem großen, weiten Feld der Literatur. Zur Einführung möchte ich Ihnen einfach einmal eine Stelle. Da bespreche ich eine Szene, die von der Grundmotivik her bei Goethe zu finden ist, in seinem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre und bei Karl May in einem seiner Abenteuerromane Das Vermächtnis des Inka. Die scheinen auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun zu haben, diese beiden Romane, aber es gibt eben mindestens ein Motiv, was sie verbindet, was aber doch von den beiden Autoren völlig unterschiedlich behandelt wird. Das Motiv besteht in der Konfrontation mit wilden Tieren. Die gibt es bei May ganz häufig, bei Goethe gibt es sie nicht so häufig, aber einmal eben doch, und zwar in dem Text, in dem Erzähltext von Goethe, den er Novelle überschrieben hat. Ich lese Ihnen jetzt mal circa drei Seiten aus meinem Buch vor, in denen ich die Novelle von Goethe hinsichtlich dieses speziellen Motivs vergleiche mit dem Vermächtnis des Inka von May. Also, Goethes Novelle. Ich beginne mit dem Text. Dort werden in der Novelle auf einem Jahrmarkt ein Löwe und ein Tiger zur Schau gestellt. Infolge eines Brandes brechen sie aus. Und die Menschen der näheren Umgebung, darunter die Fürstin des Landes, geraten in große Gefahr. Der Tiger wird kurzerhand erschossen. Ein Ritter, Zitat, traf mit der zweiten Pistole das Ungeheuer durch den Kopf, dass es sogleich niederstürzte und ausgestreckt in seiner Länge erst recht die Macht und Furchtbarkeit sehen ließ, von der nur noch das Körperliche übrig geblieben dalag. Zitat Ende. Bevor den Löwen dasselbe Schicksal trifft, greifen seine Besitzer ein und erwirken eine andere Lösung. Das Flötenspiel und der Gesang ihres Kindes veranlassen den Löwen dazu, sich friedlich wieder in den Käfig zu begeben, wobei der Knabe ihm auch noch einen Dornenzweig entfernt, der sich schmerzhaft in einer Vordertatze festgesetzt hat. Der Erzähler selbst kann sein Erstaunen über diesen Ausgang nicht verhehlen, wie eine Reflexion kurz vor Ende des Textes andeutet. Ist es möglich zu denken, dass man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpfes, des Tyrannen der Wälder, des Despoten des Tierreiches, einen Ausdruck von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedenheit habe spüren können? So geschah es hier. Und wirklich sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger, siegreicher Überwinder, jener zwar nicht wie der Überwundene, denn seine Kraft blieb in ihm verborgen, aber doch wie der Gezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen anheimgegebene. Bei May verlaufen die Begegnungen zwischen Menschen und wilden Tieren meistens erheblich blutiger als in diesem zweiten Fall. Aber manchmal gibt es auch bei ihm eine glimpfliche Lösung für alle beteiligten Lebewesen. Zu Beginn des Romans Das Vermächtnis des Inka überspringt während einer öffentlichen Veranstaltung ein Jaguar die Schutzzäune und bedroht das Publikum. Zum Glück befindet sich unter den Zuschauern einer der vielen deutschen, weithin bekannten Helden Mais, der ausgerechnet den Ehrennamen Vater Jaguar trägt. Und diesem Mann gelingt es, das Raubtier in seinen Käfig zurückzudrängen. Er versetzt ihm zunächst ein paar Fausthiebe und treibt es dann mit einem Messer im Mund und einem durch einen Poncho geschützten Arm vor sich her. Zitat: War es diese sichere Haltung oder war es die Macht des weit geöffneten grauen Auges, des nicht zuckenden Blick der Jaguar auf sich gerichtet sah? Er unterließ nicht nur den Sprung, sondern setzte die Pranken langsam hinter sich, um sich in schleichender Haltung zurückzuziehen. So allmählich wie er wich, folgte ihm der Deutsche Schritt um Schritt, ohne ihn auch nur für einen Moment aus dem Auge zu lassen. Das Raubtier nahm wie ein geprügelter Hund den Schwanz zwischen die Beine und retirierte immer schneller, in die Flucht getrieben durch die Macht eines furchtlosen Menschenauges, welcher es nicht zu widerstehen vermochte. Zitat Ende. Wenige Zeilen später notiert der Erzähler, es sei allgemein bekannt, dass es nur des Auges dieses Mannes bedurfte, um einen Jaguar in die Flucht zu treiben. Das Vokabular, das Goethe in seiner Schlussszene wählt, unterschlägt nicht, um welch ein gefährliches Tier es sich bei dem Löwen handelt, ein grimmiges Geschöpf, das gezähmt werden muss. Aber diese Zähmung vollzieht sich mit dem von Gewaltlosigkeit und Liebe handelnden Gesang und dem Flötenspiel des Knaben als ein überaus sanfter Vorgang. Und wenn dann auch noch in Verbindung mit dem Raubtier von dem eigenen friedlichen Willen die Rede ist, entsteht erst recht der Eindruck einer nahezu harmonischen Begegnung. Nachdem der Text der Novelle zunächst Jagdlust als Metapher für den aggressiven Wesenszug des Menschen ausgewiesen hat, hebt er mit seinem Finale die Möglichkeit eines friedlichen Ausgleichs zwischen dem Menschen und der vermeintlichen Bestie hervor und präsentiert, wenn man an die konkrete Vorgehensweise des Kindes denkt, ein Bekenntnis zur Überwindung von Gewalt durch Kunst. Indem Goethe mit Blick auf den Löwen Begriffe wie Tyrann und Despot verwendet, die normalerweise mit menschlichen Gewaltherrschern verbunden sind, spielt er nebenbei auf politisch-gesellschaftliche Probleme an. Mais Schilderung setzt dagegen unverhohlen auf einen Machtkampf, auch wenn dieser unblutig ausgetragen wird. Der Mensch drängt dem Tier seinen Willen auf und zwingt es zum Rückzug. Um Harmonie und Einvernehmen geht es hier nicht, sondern um die Überwältigung und um die unwiderstehliche Durchsetzungsfähigkeit eines Menschen in einer Situation, in der eine solche Lösung eigentlich nicht denkbar ist. In diesem Punkt, im irrealen Charakter des Geschehens, gleichen sich das Ende der Novelle und der Episode im Vermächtnis des Inka, und im Falle Goethes hat der Ausgang denn auch zu einer Reihe kritischer, herablassender oder gar spöttischer Kommentare bis hin zum Vorwurf der Produktion von Kitsch geführt. Ja, das ist der Auszug aus meinem Buch über zwei motivgleiche oder ähnliche Szenen in Erzählungen bzw. Romanen von Goethe und Karl May.